Der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen wird in der Gesellschaft immer mehr offenkundig. Und wie das in diesen Tagen besonders deutlich wird, auch in der Kirche. Gerade die katholische Kirche, die vor allem in der Sexualmoral hohe Ansprüche stellt, läuft Gefahr, mit den aufgedeckten Missbrauchsfällen von Kindern und Jugendlichen an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Die Deutsche Bischofskonferenz hat deshalb vor 8 Jahren Leitlinien herausgegeben für die Bistümer und auch für die Bischöfe, die deutlich machen, wie diese mit den Tätern in der Kirche umgehen sollen. Diese Leitlinien machen unmissverständlich auch deutlich, dass der Missbrauch die Würde der Opfer verletze und sie in ihrer Entwicklung schwer schädige. Monsignore Stefan Hese ist Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln und jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Monsignore Hese.
Tag, Frau Weiß.
Wenn sich ein solcher Verdacht erhärtet, wer ist dann hier im Erzbistum Köln zuständig und wie ist die Vorgehensweise?
Bevor sich der Verdacht überhaupt erhärten kann, muss er erstmal an uns herangetragen werden und dann ist Prälat Professor Dr. Trippen der sogenannte Erstansprechpartner in unserem Erzbistum. Der ist öffentlich bekannt gemacht, sodass jeder, der mit diesem Thema konfrontiert ist, gehalten ist, sich direkt an ihn zu wenden.
Nun, wenn ein Opfer ausgerechnet mit einem Priester, in dem Fall Prälat Trippen, über den Missbrauch sprechen soll, macht das denn Sinn?
Wir haben ganz bewusst erstmal eine Ansprechpartnerposition da besetzt und das hat sich in den letzten Jahren auch bewährt, weil Prälat Trippen jemand ist, der durch seine universitäre Aufgabe, aber auch durch seine frühere Tätigkeit als Regens des Priesterseminars natürlich viele Seelsorger kennt, mit der Materie vertraut ist. Der hat aber dann durchaus die Möglichkeit, auch weiter zu vermitteln, sodass wir dann sowohl männliche wie weibliche Ansprechpartner vermitteln können. Und da haben Sie genau recht, dass man genau gucken muss, was braucht welches vermeintliche Opfer? Was hilft hier weiter? Bei wem kann man sich am besten aussprechen?
Was heißt das, dass also jetzt in dem Fall Prälat Trippen den Vorwurf sexuellen Missbrauchs prüft, was ja die Leitlinien sozusagen auch auferlegen?
Prälat Trippen, wie gesagt, ist bei uns hier in Köln der Erstansprechpartner, der nimmt das sozusagen entgegen. Und das ist der allererste Schritt der Prüfung, der sich hier eignet. Und dann muss eben geschaut werden, um was handelt es sich überhaupt, wer ist betroffen. Und dann spalten sich die Wege, denn wenn es sich dann um Geistliche oder Seelsorger, also auch Pastoralgemeindereferenten handelt, dann bin ich als Leiter der Hauptabteilung Seelsorgepersonal zuständig und werde eingeschaltet. Wenn es sich um andere Betroffene handelt, nehmen wir jetzt mal Laienpersonal, also Küster oder so etwas, mal als Beispiel genannt, dann wäre nicht ich zuständig, sondern mein Kollege aus der Verwaltung.
Gehen denn alle Bistümer damit um? Also und vielleicht auch die Frage, gibt es denn eine Zahl, wie viele Opfer sich zum Beispiel im Erzbistum Köln inzwischen gemeldet haben?
Also wir haben keine Zahl, die ich Ihnen jetzt so nennen könnte, weil man die Fälle sehr differenziert betrachten muss. Das, was sozusagen bei Trippen anläuft, ist das eine. Dann die Frage der Prüfung ist ein nächster Schritt. Direkt strafrechtlich verfolgte Fälle haben wir so gut wie keine, jedenfalls im Bereich des pastoralen Personals. Über das andere müsste Dr. Böckel Ihnen sicher genauer Auskunft geben können. Das bewegt sich bei uns im Bistum in ganz kleinen Bereichen. Ich bin dafür sehr dankbar, aber ich gebe auch zu, jeder einzelne Fall ist einer zu viel. Und die Statistiken, die Deutschland im Gesamten betreffen, die müsste dann eigentlich, wenn überhaupt, die Bischofskonferenz zur Verfügung stellen.
Sexueller Missbrauch Minderjähriger ist nicht nur nach staatlichem Recht, sondern auch in der kirchlichen Rechtsordnung ja eine Straftat. Wie ordnet die Deutsche Bischofskonferenz Missbrauch in Bezug auf die christliche Botschaft ein? Oder wie würden Sie das einordnen?
Also das ist ein ganz eindeutiges Vergehen. Und ich glaube, Sie haben auch wahrgenommen, dass diese Leitlinien der Bischofskonferenz nicht nur das Ganze als Straftat im öffentlichen Sinne sehen, sondern auch als eine kirchenrechtliche Straftat. Es wird ja da auch bewusst verwiesen auf den Kodex des kirchlichen Rechtes. Es werden da Verfahrensschritte aufgezeigt und im Extremfall, sage ich mal, wenn sich Dinge erhärten und bewahrheiten sollten, könnte die Strafe der Entlassung aus dem Klerikerstand für einen Priester oder Diakon stehen. Das habe ich Gott sei Dank jetzt in diesem Extremfall noch nie erleben müssen, aber davor schreckt die Kirche keineswegs zurück.
Früher hat die Kirche ja oft unangemessen reagiert, das sagen auch die Leitlinien. Die Kirche bedauere das mit Blick auf die Opfer zutiefst, steht da. Die Vergangenheit kann man ja nicht ungeschehen machen. Geben denn die Jesuiten derzeit ein Vorbild, wie man in Zukunft damit umgehen muss? Also wie sieht es aus mit der Information der Öffentlichkeit?
Also nach meinem Eindruck, was ich so in den Medien wahrnehme, gehen die Jesuiten sehr offensiv damit um. Und ich kann eigentlich nur dazu anraten, es genauso zu tun. Wir haben vor ein paar Jahren einen ähnlichen Fall hier in der Diözese gehabt. Da sind wir auch ganz offensiv rangegangen, haben offensiv die Gemeinde informiert, sind mit der Presse offensiv umgegangen, weil man diese Themen nicht unter den Tisch kehren kann und darf. Damit wäre keinem gedient und deswegen ist dieser offensive Zugang so wichtig, der sich dann eben äußert in dem konkreten Zugehen auf die Öffentlichkeit. Aber das setzt ja voraus, dass auch die Kirche selbst offensiv sich dem Thema stellt. Das heißt, wir können das auch nicht so irgendwo im Schreibtisch in die letzte Schublade abschieben. Das wäre vollkommen falsch, sondern wir müssen uns dem Thema stellen. Wir müssen wahrnehmen, dass es das gibt. Gott sei Dank in kleinen Zahlen, aber das gibt es. Und wir müssen uns dann der Verfolgung stellen. Wir müssen uns aber auch den Opfern widmen. Also es ist ja nicht nur mit einer strafrechtlichen Verfolgung gedient, sondern wir wollen ja auch letztlich den Menschen helfen, um die es da geht. Und dazu bieten wir dann entsprechende Maßnahmen an, die im Einzelfall vermittelt werden. Und was ich zum Beispiel in
meiner... Das heißt auch therapeutische Begleitung zum Beispiel.
Ja, natürlich. Das ist ja das Allerwichtigste, dann jemandem zu helfen. Und wer ein bisschen Ahnung von der Materie hat, der weiß, dass da ganz verschiedene Richtungen der Therapie zu verfolgen sind. Verschiedenste Maßnahmen, die zusammenkommen müssen, damit möglichst gut geholfen werden kann. Aber nach meinen Erfahrungen ist das eh ein langer Prozess und das können Sie nicht von jetzt bis nachher machen.
Was davon, also auch von diesen Leitlinien und von dem Wissen, was man heute hat, auch von der vom offensiven Umgehen damit, mit diesem Problem, das es einfach auch überall gibt, auch in der Gesellschaft, was davon fließt ein in die Aus- und Fortbildung von Geistlichen?
Wir haben zum Beispiel in der Ausbildung unserer zukünftigen Priester, aber auch der Laientheologen, einen festen Baustein, der im Priesterseminar, aber auch in der Ausbildung der Laientheologen bei uns in der Abteilung dann eingebaut ist, wo das Thema angesprochen wird, wo fachkundig informiert wird. Ich bringe das Thema immer wieder in manche Konferenzen ein, um solide zu informieren und vor allen Dingen, um auch diese Offenheit zu wecken, dass also da keiner etwas unter den Tisch schiebt, sondern dass er keine Angst hat, sich dem Ganzen offensiv zu widmen und dann eben die Wege zu gehen, die zu beschreiten sind.
Monsignore Stefan Hese ist Leiter der Hauptabteilung Seelsorgepersonal im Erzbistum Köln und wir haben darüber gesprochen, wie Bistümer mit dem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Geistliche umgehen sollen. Dazu gibt es klare Leitlinien von der Deutschen Bischofskonferenz. Monsignore Hese, vielen Dank, dass Sie da waren.